RSO im Gespräch.
Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum RSO im Gespräch. Mein Name ist Dias Fritschi und ich sitze hier zu Mullis. Das bei einem jungen Mann, der das Schulsystem revolutionieren will. Es geht um selbstbestimmtes Lernen und alternative Bildungswege. Der neue Ansatz trifft aber nicht nur auf Gegenliebe. Mein Gast ist der Nils Landolt, Berater und Gründer vom Lernhaus Sole. Nils, merci, darf ich bei dir sein.
Mega schön, bist du da. Heute eins.
Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe eine halbe Stunde Zeit für den Podcast. Und gerade wenn es um so ein Thema geht, langen wir vielleicht die Zeit nicht. Darum, ich würde gerade sofort eintauchen. Wir lernen dich im Verlauf des Gesprächs dann 100% näher kennen. Nils, was ist das Konzept vom selbstbestimmten Lernen und wie unterscheidet es sich vom traditionellen Bildungsansatz?
Ja, also ich tue da immer gerne wieder unterscheiden zwischen Mathetik und Didaktik. Oder? Beides sind in dem Sinn Wissenschaften. Didaktik geht davon aus, dass man einen Lernprozess vordefiniert, portioniert und danach möglichst in verträglichen Häppchen tut, den Lernenden zur Verfügung stellen, dass man kann ein Grundwissen aufbauen kann. Und wenn man das Ganze umdrüllt, dann schaut man das eben aus einer mathetischen Perspektive an. Mathetik ist die Wissenschaft vom Konstruieren, vom eigenen Lernen aus sich heraus. Ich sage immer wieder, so ist eigentlich, wie der Mensch natürlicherweise lernt. Oder? Er kommt auf die Welt und er hört eigentlich schon im Mutterbauch die Sprache der Eltern, lernt sie so kennen, geht in Beziehung, tastet sich voran, so literally am Anfang nimmst du alles ins Maul und so weiter. Irgendwann stehst du auf, weil die anderen laufen draussen rum und du willst das nachmachen und dann lernst du laufen. Und das sind eigentlich hochkomplexe Lernprozesse, die ja ganz automatisch vonstatten gehen. Und irgendwann sind wir dann so weit, dass wir sagen, okay, gut, jetzt ist der Zeitpunkt reif, man wird eingeschult, man kommt in den Kindergarten und dort wird man eigentlich schon ein bisschen vorbereitet auf das Extrinsische. Oder intrinsisch, extrinsisch unterscheide ich am Lernen. Extrinsisch ist, wenn man von außen Vorgaben bekommt, die man muss erfüllen muss. Intrinsisch ist, wenn man etwas aus eigener Motivation möchte machen. Und dann fährt man halt an vorgehen und dann sind wir eigentlich im klassischen Bildungssystem. Und das hat mega lang Sinn gemacht, meines Erachtens, dass man so vorgegangen ist. Und jetzt sind wir aber in einer unfassbar schnellen Dynamik angelangt von einer Welt, die sich in einem Tempo verändert. Also nicht nur durch die technologischen Fortschritte, aber auch durch globale Spannungen, durch Klimaerwärmung etc., wo man nicht mehr sagen kann, wie ist es jetzt genau morgen? Und da drinnen darf der Mensch schwimmen lernen. Und gleichzeitig ist die Information von der ganzen Welt steht zur Verfügung im Internet. Man darf dort das navigieren lernen, ohne dass man einfach in dieser Reizflut ertrinkt. Oder? Und ich glaube, da kommt jetzt das selbstbestimmte Lernen wieder eine grosse Bedeutung über, weil wenn wir ehrlich mit uns selber sind, können wir das nicht mehr fremdsteuern.
Also du setzt auf die natürliche Neugier.
Genau.
Du bist ausgebildeter Primarlehrer, hast 4 Jahre, sage ich jetzt mal, klassisch in dem gearbeitet. Wo war der Moment, wo du gesagt hast, Moment, ich kann das so nicht weitermachen?
Der war eigentlich schon in meiner eigenen Schulzeit. Oder ich habe mich im Reporter geoutet. Ich habe ein ADHS selber. Mhm. Und ich habe mich aber erst als Erwachsener diagnostizieren lassen und rückblickend wird mir sehr vieles klar, wieso das für mich gewisses ein bisschen schwierig war in der öffentlichen Schule. Oder?
Also was bist du für ein Schüler gewesen? Also
ja, ich bin ein Schüler gewesen, der sich oftmals verweigert hat, oder? Und gewisse Sachen nicht mitgemacht hat oder wo weggeträumt hat und gewisse Sachen nicht können mitschneiden. Und da bin ich entweder halt unterfordert gewesen oder überfordert, aber wirklich genau gefordert bin ich sehr, sehr selten gewesen im
Schulsystem. Aber keine Pfeife?
Hey, das würden wahrscheinlich nicht alle unterschreiben, oder? Also, meine Mitschüler haben mich an die Primarschule sehr wohl pfeifen geschimpft, weil, wie gesagt, ich bin einfach nicht so gut mitgekommen in dem traditionellen System und bin darum auch in gewissen Fächern vielleicht knapp genügend oder ungenügend gewesen. Und dann hat es den Übertrittsentscheid gegeben und man hat gesagt, hey, der tun wir knapp in die Real, vielleicht sogar in die Oberschule. Dann habe ich meine Eltern angeschaut und die haben mir gesagt, ja, Nils, wenn du in die Real- oder in die Oberschule gehst, dann sind einfach gewisse Türen sind dann zu. Wobei, heute wissen wir, man kann auch aus der Real, oder kann man dann eine Lehre machen und man kann später sogar eine Berufsmaturität machen und kann sich vorantasten. Man kann, es gibt Wege, oder? Aber gleichzeitig hatte ich bildungsaffine Eltern gehabt, meine Mutter Ärztin, mein Vater Oberstufenlehrer und das war auch mein Glück gewesen, oder? Weil ich sage immer wieder, die Bildungswelt ist nicht chancengerecht. Wenn du aus einem bildungsaffinen Haushalt kommst, dann hast du einfach ein bisschen, ja, bessere Chancen zuteilt. Und meine Eltern haben dann die Engelsgeduld gehabt, um mit mir hinzuhocken und haben mich vorbereitet auf diese Prüfung, um in die SEC zu gehen. Und ich bin dann später auch ins Gymi. Ich habe dann auch das erste Gymi-Jahr wieder wiederholen dürfen, habe dann aber letztendlich eine Matura gemacht, sehr, sehr knapp. Aber ich würde sagen, ich bin nie wirklich kompatibel gewesen mit dem System. Viele von den Kompetenzen, die ich heute habe, wenn ich zurückschaue, sage ich, habe ich die in meiner Freizeit erworben und nicht in der Schule. Vieles von dem, sogar was ich als Schwerpunktfach hatte, im Gymi, weiss ich wirklich nicht mehr. Ich weiss nicht, wieso ich dort genügend Noten hatte, aber ich bin definitiv heute nicht kompetent. Und,
ob das hast du gemacht, weil du müssen oder weil du willst? Vom Elternhaus aus?
Ist wahrscheinlich ein schmaler Grad. Eben, du hast gesagt, Pfeife bist nicht gewesen. Aber meine Mitschüler haben gesagt, das ist halt ein bisschen blöd, oder? Das habe ich schon gehört. Und ich glaube, es war eher eine Mischung aus extrinsischer und intrinsischer Motivation, dort das Gymi zu machen. Weil ich natürlich an meinen Kolleginnen und Kollegen wollte beweisen, dass ich nicht dumm bin. Und für das wollte ich halt die Kante machen. Aber ich habe nicht genau gewusst, wieso. Meine Eltern haben schon ein bisschen auch extrinsische Motivation aufgebaut, weil sie gesagt haben, ja, dann kannst du, dann, wenn du das Gymi hast, kannst du machen, was du willst. Du kannst nur jede Lehre, kannst auch studieren und so. Und das war sicher ein Anreiz gewesen, oder? Also eine Mischung.
Und so hat sich dann das immer weiterentwickelt, bis zu dem Zeitpunkt, du hast einen Lehrer gemacht und hast dann so dort drauf geschafft. Das hat dir aber nicht gepasst.
Genau. Also ich bin auch nicht direkt Lehrer geworden. Ich bin auch zwischenzeitlich noch schnell ein Semester oder ganz einen kleinen Bruchteil von einem Semester an TTH Architektur studieren. Ich habe ja nach dieser Schulzeit nicht gewusst, was ich machen will. Man hat alles irgendwie ein bisschen gestreift, aber ich bin überhaupt nicht an dem Punkt gewesen, wo ich gewusst haben, das mache ich.
Und
ich
die Welt war offen gewesen, und sie hat dich erschlagen.
Sie hat mich gnadenlos ins Gesicht geschlagen, die Welt. Macht sie auch heute immer mal wieder und dann stehe ich wieder auf. Genau.
Zu dem kommen wir noch. Zu dem kommen wir noch.
Und dann habe ich halt die PH gemacht, weil ich viele Lehrer in meiner Familie habe. Oder? Und danach war das irgendwie der Entscheid gewesen. Und vielleicht habe ich intuitiv gewusst, dass ich dort etwas möchte verändern möchte. Und schon an der PH habe ich mich auch eben mit so selbstbestimmten Ansätzen angefreundet. Oder? Also ich weiss noch, dass mal in einem Modul ist die Summerhill School Thema gewesen, wo ja eher ein Negativbeispiel aber ist für die selbstbestimmte Bildung, wo viele dann nachher Schwierigkeiten hatten. Ich möchte aber auch sagen, das muss man auch einordnen, was ist das für die Zeit dann gewesen, was sind die Rahmenbedingungen gewesen, was haben wir heute? Da können wir vielleicht nachher einmal drüber noch reden. Und habe aber gleichzeitig immer gesagt, hey, das geht ja nicht, das ist nicht gesellschaftskompatibel. Darum habe ich eigentlich probiert, immer dann irgendwie klassisch unterrichten, habe aber auch gemerkt, dass mir das nicht so recht will gelingen.
Also dir hat es nicht gepasst oder der Kind hat es nicht gepasst?
Ja, ich glaube beiden letztendlich. Mehr intuitiv nicht. Und an den Kind habe ich ja zum Teil vorbeigeschafft. Oder? Ich habe einerseits eine mega gute Erfahrung gemacht in meiner ersten Lehrerstelle in Männedorf, wo ich war, andererseits aber auch eine negative, weil positiv insofern, da hat es halt viele Kinder gehabt mit leistungsaffinen Eltern im Hintergrund, die die Leistung erbracht haben. Es sind dann 11 irgendwie von 23 Kindern ins Gymi, in dem Sinne eine hohe Leistung, in Anführungszeichen, die es gegeben hat. Wir haben dort aber auch schon sehr selbstbestimmte Ansätze ausprobiert, was nicht immer auf sehr viel Gegenliebe gestoßen ist, wie du das vorher auch schon so schön gesagt hast, und bin darum von gewissen Leuten auch stark kritisiert worden. Und nach 2 Jahren bin ich dann dort ausgestiegen und habe eigentlich nach 2 Schuljahren das Bildungssystem für mich an den Nagel gehängt, weil das so ein Frust war, trotz eigentlich guten Erfahrungen mit den Kids. Und habe mich gesehnt nach etwas anderem.
Und das andere, zu dem kommen wir jetzt eigentlich gerade, das alternative Lernen. Wie bist du auf das gekommen?
Wie gesagt, ich habe das ja nicht wollen, oder? Ich habe weggefunden, ja, es braucht doch Gewisses. Und habe darum probiert, kompatibel zu sein. Und habe das sehr lange gemacht und habe gesagt, es braucht es halt. Und dann bin ich Vater geworden. Und habe gemerkt, dass meine Kinder vielleicht mir doch ähnlich sind in Gewissem. Ich hatte eine Frau, die Hanna, also ich habe sie immer noch. Wir machen das auch zusammen, wir bringen das auch nur hin, weil wir es zusammen machen. Wo sich dann angefangen hat, halt mit alternativen Erziehungsansätzen auseinanderzusetzen. Sie hat dann viel Jesper Juhl gelesen, das ist so ein Familientherapeut, der Bücher geschrieben hat und gesagt hat, dass man einfach anstatt mit Belohnung und Bestrafung zu erziehen, man sich auf gewisse Werte sollte ausrichten. Was ich aber auch möchte betonen, ist nicht anti-autoritäre Erziehung, sondern man ist sehr wohl autoritär in dem Bereich, lebt aber vielmehr einfach seine eigene authentische Haltung und durch das kann man in dem Sinne einen guten Umgang finden mit den Kids. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass zum Beispiel meine Schwiegermutter hat dann kritisiert und gesagt, hey, aber wenn dann das Kind in den Kindergarten kommt und so, das geht dann nicht mehr, dann könnt ihr dann nicht mehr so machen, dann kommen wir dann auf die Welt, oder?
Aha.
Wir haben dann Weg gefunden, ja stimmt, wenn der in die Schule kommt, das geht nicht mehr, oder? Das ist dann eine andere Realität, dann muss man einfach wieder lernen, dass man Anweisungen befolgt und zwar direkt. Und dann hat meine Frau gesagt, hey, schau, wir müssen Alternativen suchen. Suchen wir eine Privatschule. Und dann sind wir Schulen anschauen und dann haben wir zusammen die Villa Monte angeschaut, in Galgenen. Und die Erfahrung ist, alle machen ihren Lebensweg und kommen da, oder? Im Leben.
Ja.
Das hat mir sehr imponiert, das hat mir gefallen, was ich dort gesehen habe. Und gleichzeitig hat mir meine Frau einen Dokumentarfilm gezeigt, das ist «Alphabet, Angst oder Liebe» von Erwin Wagenhofer. Und dort habe ich gedacht, hey, wow, also ja, dringend, es braucht einen Wandel. Weil, wenn wir mit den Leuten weiterhin so umgehen, dann nachher tun wir viel Potenzial verunmöglichen. Und das möchten wir einfach anders machen. Und danach haben wir angefangen zu gründen. Und das ist eine rechte Odyssee. Es ist herausfordernd, eine Schule zu gründen. Man muss nämlich Räume parat haben, Lehrpersonen parat haben, das Klientel möglichst schon haben.
Also muss eigentlich vorne fertig rum sein.
Es muss rum sein. Und danach erwartet alle noch gerade von einem, dass es perfekt ist. Und das Schönste ist, wenn die Leute finden, ja, mein Kind muss nur glücklich werden. Das ist eine utopische Vorstellung. Also es ist herausfordernd, eine Privatschule zu gründen. Total.
Wir kommen gerade zum Lernhaus Sole. 2021 hast du das eben gegründet, ja, mit deiner Frau Hanna zusammen. Und ist bekannt, vielleicht auch schrägstrich berüchtigt, für das unkonventionelle Bildungsmodell. Beschreib mal, wie sieht so ein typischer Alltag aus im Lernhaus Sole?
Ja, da möchte ich vorwegnehmen, dass es den typischen Alltag gar nicht so gibt. Aber wir haben Auffangzeiten, das bedeutet, am 8. sind die ersten Lernbegleiter da und am 8. kommen auch die ersten Kinder. Und bis spätestens am 10. müssen sie da sein. Dann trudelt sie so ein und gewisse kommen vielleicht gerade auf mich zu und sagen, hey, ich möchte gerne das machen heute, ich möchte gerade etwas 3D drucken. Kannst du mir helfen da dabei? Ich möchte das machen. Und dann hocken wir zusammen und machen das. Andere gehen auf ein Sofa, fangen an zu lesen in einem Buch, wo sie gerade fasziniert wiederum. Andere schauen sich in die Augen und merken, jetzt würden wir gerne Billard spielen. Und danach gibt es vielleicht eine Partie, wobei der Billardtisch lange nicht den ganzen Tag in Gebrauch ist. Das habe ich nämlich auch schon gehört. Spielen die dann den ganzen Tag Billard? Nein, es gibt einfach am Lernhaus Sole ganz viele verschiedene Ecken, wo es halt Sachen hat, die für die Kinder und Jugendlichen interessant sind.
Die bereitstehen.
Genau. Also wir haben zum Beispiel zwei Bibliotheken. Also Bibliothek ist vielleicht ein grosser Begriff. Es sind mehr Bücherregale, wo es Literatur drin haben, die zum Beispiel für kleinere Kinder passend ist und Literatur, die für Jugendliche passend ist, wo wir natürlich auch hinhören, was interessiert sie gerade. Und dann schauen, dass dann auch die passenden Bücher dort drin stehen, oder? Wo sie dann können das Buch als ein Werkzeug von der Kultur kennenlernen und drin lesen und lernen lesen und schreiben. Und die kleinen Kinder, die lernen zum Beispiel schreiben, indem sie halt, sie wollen ausmalen. Das ist ein mega kindliches Bedürfnis, Sachen auszumalen. Mhm. Und dann suchen sie halt so Ausmalvorlagen. Und dann am Anfang drucken wir so ein aus und dann sagen sie, ja, ich will jetzt halt einen Delfin und so. Und dann sagen wir, ja gut, also da Google suche oder findet man Delfin, schreibt mal. Und dann fängt man auf der Tastatur schreiben. Und so lernt man eigentlich, dass Schrift ein gutes Werkzeug ist, um sich in unserer Gesellschaft beispielsweise kennenzulernen, vorauszutasten. Entschuldigung.
Aber Planken gibt es schon. Also wenn jetzt ein Kind sagt, hey, ich will den Delfin jetzt nicht ausmalen, ich will die Wand da rot anmalen, dann sagst du, ja, lässig, mach.
Selbstverständlich nicht. Also eben, bei uns gibt es auch Regeln und Grenzen, das ist eindeutig. Zum Beispiel eine Regel ist, es wird nur in der Küche gegessen. Wir rennen nicht durchs Lernhaus Sole, weil es stört andere. Wir können andere Kinder ablenken, oder? Und stören. Das sind eigentlich relativ logische Regeln vom Zusammenleben, wo halt, wenn man die nicht einhaltet, dann stört das mega das Kollektiv. Und das ist so, wir orientieren uns sehr an den Grundsatz von Peter Gray, das ist ein amerikanischer Psychologe, der die Sudbury Valley Schule begleitet hat. Der hat nämlich nicht so vertraut auf die Art von Bildung, hat aber einen Sohn gehabt, der nicht ins klassische Schema gepasst hat. Und dann, was hat er gemacht als Wissenschaftler und Psychologe am Boston College? Er hat eine Studie gemacht und hat die untersucht. Dann hat er Gelingensbedingungen für selbstbestimmtes Lernen hat er angefangen zu definieren und ist dann ein grosser Verfechter geworden von dem. Und eine von diesen Gelingensbedingungen ist ein stabiles, moralisch intaktes Feld, oder? Wo eben zum Beispiel Regeln und Grenzen auch zählen. Und wo die Kinder können sich sicher sein, dass die Erwachsenen zusammen natürlich mit den anderen, die Kinder, die auch Teil sind von dem Kollektiv, den Raum haben, dass man sich da auch konzentrieren kann, dass man auch in seiner Ruhe etwas machen kann, etc. Von dem her gibt es Regeln.
Wenn es wollen. Also Konzentration ist ja etwas, wo schau mich an, ich bin die ganze Zeit am Tängeln, ich bin auch ein nervöser Sieg, aber man muss doch irgendwann mal einfach mal eine halbe Stunde ruhig sein.
Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, oder? Also ich meine, manchmal will man ruhig sein aus eigener Motivation. Mhm. Das ist, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt. Und danach höre ich zum Teil doch auch Kinder, die dann vehement sich verteidigen, nur schon, wenn jemand nebenan flüstert, bis jetzt ruhig, ich konzentriere mich gerade, ich will das jetzt gerade herausfinden, oder? Dann das Umgekehrte, wo man dann sagt, hey, schau, jetzt sind wir da gerade etwas am Aufnehmen. Wenn jetzt da Kinder wären, dann würde man auch sagen, schau, jetzt muss es einfach ruhig sein in dem Raum. Und das wird dann auch respektiert. Und da geht es eigentlich schlicht und ergreifend darum, dass man sich authentisch zeigt und seine eigenen Bedürfnisse tut kommunizieren, ohne dass man einfach jetzt eine Regel über jemand anderes drüber stülpt.
Ihr habt ein Kind, das ist vom Kindergarten bis und mit
Unterstufe. 10. Schuljahr.
10. Schuljahr.
Ja.
Aber einen Lehrplan gibt es bei euch? Was sind die Ziele am Ende?
Ja, also auch wir müssen unseren Lehrplan 21 halten, oder? Mhm. Der Lehrplan 21 definiert eigentlich die drei Zyklen. Das ist eben Kindergarten bis Oberstufe. Zyklus 1 ist Kindergarten Unterstufe bis 2. Klasse. Zyklus 2 ist 3. Klasse bis 6. Klasse. Und Zyklus 3 ist die Oberstufe. Und das sind insgesamt sind das 2'500 Kompetenzstufen in diesen Fachgebieten, die man halt so kennt. Und von diesen Kompetenzstufen muss man den Grundanspruch erreichen. Oder? Der ist dann ein bisschen niedriger. Und jetzt merkt man eigentlich relativ schnell, dass vielleicht eben die Kompetenzen vom Grundanspruch sind vielleicht etwa 600 pro Zyklus, plus minus. Und die sind eigentlich, wenn man die liest, relativ gut erreichbar. Also die sind mega logisch. Da haben sich Leute gute Gedanken dazu gemacht. Wenn man eigentlich beobachtet, wie die Kinder im Lernhaus Sohle lernen und an was für Gebiete sie alle daran vorbeikommen, dann merkt man, dass die Kompetenzen im Grundanspruch erreicht werden. Von den meisten, von gewissen auch nicht. Und das ist logisch, weil das ist auch in der Volksschule so. Also es wäre geheuchelt, wenn ich würde sagen, alle erreichen es immer. Wir haben auch, oder, wenn wir Kinder mit Unterricht beschulen, haben wir auch genügende. Und dann müssten wir eigentlich sagen, haben wir unsere Ziele nicht erreicht. Nur sagen wir dann als Lehrperson, ja, wir haben es wenigstens durchgeführt. Und jetzt haben wir da zum Teil Kinder, die aus dem Setting kommen und wo wir dann sagen, ja, aber ich kann nicht schreiben. Weil sie das nämlich gelernt haben. Sie haben jahrelang in der Schule negative Erfahrungen gemacht mit dem Schreiben und haben schon einen Glaubenssatz entwickelt, ich kann das nicht. Weil das muss irgendwie können in dir abhandeln, irgendwie einkapseln, wenn man immer gesagt bekommt, du bist nicht gut genug in dem, oder?
Das macht ja selber kaputt.
Dann. Und das macht kaputt. Ja. Und das ist dann sehr, sehr schwierig, weil dann gibt es Blockaden. Und ich würde jetzt sagen, so eine Blockade, die entsteht halt, wenn nicht, wenn man sich selbstbestimmt und im eigenen Tempo das Thema Lesen und Schreiben halt herantastet. Und dann nachher irgendwann will, selber können Texte schreiben, mal jemandem einen Brief schreiben, ein Rezept aufschreiben, ein Plakat gestalten und so weiter und so fort, oder? Lehrplan 21 gilt auch für uns. Kompetenzen vom Lehrplan 21 werden auch die meisten bei uns erreicht. Manche nicht, aber da sind wir einfach feinfühlig und schauen, was es braucht und probieren natürlich unser Bestes.
Wie sieht euch ein Betreuungsschlüssel eigentlich aus? Wie viele Kinder sind da? Wie viele Lehrpersonen betreut ihr? Also ich kann mir vorstellen, dass das ein recht guter Schlüssel ist. Mhm.
In der Regel schauen wir, dass sicher 4 Erwachsene da sind auf 25 Kinder.
Auf 25 genau, Kinder.
Also und Jugendliche. Ja. Oder? Und eben momentan haben wir Kinder in der Spielgruppe, oder? Das sind kleine Kinder, so 3-4-Jährige zum Teil auch. Eben dann nachher in der Primarstufe haben wir Kinder und in der Oberstufe sind es momentan 4, inklusive 10. Schuljahr. Und das ist die komplette Altersdurchmischung. Und man muss sich vorstellen, zum Teil sind Kinder aus der Oberstufe, kümmern sich auch um kleinere Kinder oder bringen denen etwas bei. Das heisst, der Betreuungsschlüssel ist noch viel grösser in dieser kompletten Altersdurchmischung.
Aber ist das auch natürlich so ein Schulsystem mit so einem guten Betreuungsschlüssel, ist das nicht automatisch erfolgreich?
Das ist eine gute Frage. Ich habe heute Morgen an einer Kante im Pfäffiken einen Vortrag halten
und nachher FMS.
Stimmt, es war die Kante und es sind aber die FMS, sind alle FMS-Kids und Kanti-Lehrer. Das ist gemischt, oder? Und hat er Vortrag dort gehalten und danach hat mich eine Schülerin gesagt, ja, aber muss man dann nicht mal jemanden auch zum Glück zwingen? Im Sinne von, ich kann handeln, hätte ich nie wollen heben. Und dann haben wir das gemacht im Sport. Und danach habe ich gemerkt, doch, es gefällt mir eigentlich. Das heisst, es braucht doch mal den Push. Mhm. Und ich meine, der Push passiert auch da, natürlich, eben zum Teil in der Altersdurchmischung, aber natürlich manchmal in gewissen Bereichen auch nicht, weil es sehr nicht linear ist. Und dann habe ich gesagt, schau, das ist zum Beispiel ein Nachteil bei uns, das stimmt. Wenn wir nicht das voll nach Plan durchgehen, passiert das vielleicht in gewissen Bereichen dann nicht. Unser System ist auch einfach nur ein System, wenn euer System auch ein System ist. Und wir wagen jetzt einfach die Veränderung, weil wir merken, irgendetwas funktioniert nicht so ganz. Und ich möchte mich hüten davon, zu sagen, das ist einfach erfolgreich und wir haben den Betrugsschlüssel und so müsste es für alle sein, sondern ich setze mich ja sehr fest dafür ein, für die Vielfalt. Weil es gibt gewisse Leute, die haben mega gerne Anweisungen. Wir hatten mal einen Schüler gehabt, der war ein Jahr lang bei uns gewesen und hat sich nicht so wohl gefühlt. Und der ist jetzt in der Kante und liebt es, eigentlich dort die Anweisungen überzukommen und wieder in dem klassischen Fächerkanon zu sein. Aber es gibt halt gewisse Kinder, denen geht es nicht gut. Und die würden dann aus sozialen Gründen platziert werden in einer Sonderschule und die fühlen sich halt in dem Setting mega, mega wohl. Und ich glaube, das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Es braucht Bildungsinnovation, es braucht eigentlich einen Bildungspermakulturgarten. Verschiedene Angebote passend zu den Leuten, die das brauchen und für die, die das gut ist, zugänglich für die Leute, ohne dass es nur an gewissen wenigen, die das nötige Kleingeld haben, Ende Monat zugänglich bleibt.
Was hast du für Kinder? Also weißt, interessierte, gescheite Kinder, denen kannst du einen Hydrant vorne hinstellen. Die lernen von allein. Die sind interessiert, lesen, machen. Es gibt eben, wie gesagt, hast aber auch Kinder, wo man mehr als die extra Meilen muss gehen. Und die werden da in so einem System, wie du wahrscheinlich machst, Mühe haben.
Ich sage zwar immer wieder, eigentlich ist es eine Schule für alle Kinder, aber nicht für alle Eltern. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch, dass die Eltern das wollen, so wie wir das machen und das verstehen. Wenn dort eine Dissonanz ist, dann nachher passt das wie nicht. Und darum braucht es eben die Wahl auch von den Eltern, dass sie sich bewusst für so etwas entscheiden oder dagegen. Danach denke ich, natürlich, der eine Schüler, den ich vorher angesprochen hatte, der war lange in dem fremdbestimmten Setting schon drin und hat Schwierigkeiten gehabt, oder? Eindeutig. Hätte aber vielleicht später auch aufgemacht und seine Themen gefunden. Ist jetzt da aber nicht so gelungen. Und dann haben wir auch wie Angst gehabt und gesagt, ja, nehmen wir noch Leute auf aus dem klassischen Setting, weil das hat jetzt in dem Fall nicht so gut funktioniert. Haben uns dann aber wieder daran getraut und haben zum Beispiel letztens Kind aufgenommen, das geheißen hat, hey, totale Verweigerung, redet nicht mit den Schulpsychologen, funktioniert gar nicht. Und dann haben wir auch gesagt, okay, gut, wir öffnen uns, lernen den Menschen mal kennen und haben dann gemerkt, wow, der hat jetzt eine mega intrinsische Motivation und erschließt sich die Themen und es geht. Ja, ich glaube halt, da muss man wirklich das differenziert anschauen und von Mensch zu Mensch und eben nicht das Gefühl haben, dass man es für alle jetzt so machen muss und alle zum Glück zwingen. Das ist sicher eigentlich der Kernpunkt.
Tun wir mal ein bisschen weiter spinnen. Eben, es gibt einfach einen Scheissdreck zum Teil, den man muss machen. Ich tue nicht gerne Steuererklärungen ausfüllen. Wie stellst du sicher, dass Sachen, die halt eben gleich müssen, gemacht werden, im späteren Leben dann funktioniert?
Ich meine, das liegt doch in der Natur der Sache. Du sagst es selber. Es gibt einfach gewisse natürliche Sachzwänge in unserer Welt, wo wir irgendwie durch müssen. Und ich habe das Gefühl, man muss Menschen nicht eine Schulzeit lang immer wieder bewusst an Frustsituationen aussetzen, wo man sagt, jetzt müssen sie da halt einfach durch und alle müssen da durch, nur dass sie nachher bereit sind, Steuererklärung auszufüllen. Das Leben sorgt ganz automatisch und von selber immer wieder für tätige Frustsituationen. Mhm. Auch bei uns, oder? Ich meine, wenn ein Kind probiert, irgendwie ein Teil in 3D zu drucken, um Gravitracks, Kügelibahn zu machen, und dann passt es nicht dort rein, dann ist das zuerst mal scheiße, oder? Es funktioniert nicht. Und das ist so eine Frustsituation. Da muss man nochmal hinhocken, muss das Modell überarbeiten, muss es ausmessen. Und dann hat es aber die intrinsische Motivation, um da durchzugehen, weil es will, dass es nachher funktioniert. Ja. Und wir wollen auch am Schluss eine Steuererklärung ausgefüllt haben, weil wir sonst halt einfach irgendwie eingeschätzt werden oder so und dann am Schluss zahlen wir noch mehr. Also ich meine, die Sachzwänge sind doch einfach da, sie sind verschieden von Situation zu Situation.
Eben mit Rückschlägen lernt man da man ja auch.
Man lernt sowieso umgehen mit Rückschlägen.
Das absolut kommt automatisch.
Ja, voll. Es ist nicht laissez-faire und nur, was man Freude daran hat. Darum sage ich auch immer wieder, ganz, ganz kritisch bin ich, wenn Eltern kommen, die sagen, ja, mein Kind muss nur glücklich sein. Dann sage ich, aber du bist dir schon bewusst, dass es da nicht immer glücklich ist. Und wenn man natürlich so nicht linear schafft wie bei uns, hat man auch eine höhere soziale Reibungsfläche. Da gibt es zum Teil viel mehr Streit. Und das ist eine hohe Reibung, die wir dürfen begleiten als Lehrpersonen. Das ist dann auch für uns strenger. Und gleichzeitig habe ich einen Praktikanten, der mir sagt, aber was bei euch schön ist, die Vor- und Nachbereitung, das ist viel, viel weniger. Viel weniger Bürokratie, die ihr da machen müsst. Für mich attraktiver zum Arbeiten, weil ich das machen kann, was ich als Lehrperson will. Und ich glaube, es geht doch wirklich einfach darum, dass man solche alternative Systeme ermöglichen und zulassen. Und dass man nicht sagt, ja, das gibt einfach das eine System und das muss für alle passend sein.
Dein Vater ist selber Lehrer. Was ist seine Meinung zu dem, was du machst?
Mein Vater ist mein grösster Unterstützer. Das ist mega schön.
Schon?
Ja, total. Voll. Am Lernhaus Sole wir verdienen ja schon lange oder sehr, sehr wenig Geld da eigentlich, weil wir selber das aus intrinsischer Motivation machen. Einerseits, weil wir das sehr gerne machen, andererseits, weil wir es auch einfach zugänglich machen wollen. Mir ist es egal, wie viel eine Familie zahlt, wenn sie da hinkommt. Bei vielen Familien, gewisse zahlen gar nichts, andere zahlen wenig. Und das konnte ich nur machen, weil ich das Haus meiner Eltern jetzt lange bewohnen konnte, weil sie das unterstützen. Und mir sagen, hey, es ist mega schön, was du machst. Er ist auch nicht immer einig mit mir, pädagogisch. Mhm. Das ist ja klar. Er ist pensioniert worden im öffentlichen Schulsystem, hat dort auch in seinem Rahmen schon Muster gebrochen und Schüler geholfen und hat zum Teil ihnen einfach ermöglicht, dass sie auf der Stufe bleiben können, ohne dass er sie mit extrem schlechten Noten total gedrückt hat, um so viel zu sagen. Aber das, was ich dann mache, findet er dann zum Teil auch zu offen. Und wir haben einfach ein reges Gespräch miteinander, was ja auch schön ist, weil man ja so immer offen bleibt und nicht einfach dogmatisch wird, oder? Und das ist unser grosses Anliegen. Und im Endeffekt findet er es aber mega super und unterstützt uns total mit dem, was wir machen.
Das ist nicht selbstverständlich. Das ist wirklich schön. Du hast jetzt gerade selber noch etwas angesprochen. Mhm. Das ist natürlich mega schön, wenn die einen gratis kommt, die anderen zahlen. Mhm. Wie viel zahlt man grundsätzlich, wenn man zu dir kommen will?
Wir haben einfach mal ein Schulgeld angesetzt, oder? Wir haben gesagt, das Kind kostet bei uns pro Monat 1700 Franken. Plus 130 Franken, dort ist Materialpauschalen und Verpflegungspauschalen drin. Zweimal pro Woche wird da gekocht und die Kinder essen mit. Und danach braucht es auch noch ein bisschen Material und so. Wir kaufen da mal Holz, wenn sie das brauchen. Das ist dort wieder drin. Und das ist der Richtwert. Und den Richtwert kommunizieren wir jeder Familie. Und wir sagen der Familie, hey, look, wir möchten das zugänglich machen und das ist ja auch schön für euch und für eure Kinder, wenn da eine Diversität ist und nicht nur einfach ein Kuchen von bildungsaffinen Familien mit dem nötigen Einkommen, sondern eine schöne Durchmischung. Die wissen das. Und dann sagen wir den Eltern, schreibt ihr uns bitte auf. Ihr müsst euch bewusst sein, wir finanzieren das durch Lohnverzicht. Manchmal kommen Stiftungsgelder rein, die uns gewisse Beträge überwiesen hat, dass wir das ein bisschen querfinanzieren können. Ich habe heute Morgen einen Vortrag gemacht, habe dort ein bisschen Geld verdient, das tut auch querfinanzieren, oder? An Familien, die in einer Notsituation sind, die können das beantragen und dann wird Schulgeld finanziert für die. Und das sind langwierige Antragsprozesse und so, das kommt jetzt allmählich ein bisschen etwas rein. Und wir sagen uns einfach, hey, look, wir handeln, bevor die Politik handelt. Wir haben es jetzt erlebt, der Landrat hat sich geschlossen ausgedrückt gegen die Vorlage der Bildungsgutschriften und ich bin trotzdem guten Mutes. Ich denke, das Volk im Kanton Glarus hat schon ein paar Mal Entscheidungen gekippt und die strukturelle Macht von unseren Politikerinnen und Politikern hinterfragt. Das ist meines Erachtens eine mega Chance an der Landsgemeinde.
Das müssen wir schnell erklären. Für alle Bündner, die da nicht so drin sind, das müssen wir schnell erklären. Es gibt einen Memorialsantrag für die nächste Landsgemeinde, wo eben Bildungsgutschriften fördert. Es ist ja so, dass jedes Kind in der Volksschule Geld überkommt. Und du forderst,
dass die Kosten, die ein Kind im Durchschnitt auf der jeweiligen Stufe verursacht, als Pauschale mitgenommen werden in ein alternatives Bildungsangebot, namentlich eine staatlich bewilligte Privatschule.
Aber hast du nicht das Gefühl, es kommt ein bisschen komisch rüber, wenn der Gründer/Leiter von einer Privatschule das fordert? Hättest du nicht vielleicht jemand anderes ins Boot holen und sagen, hey, so wäre das cool?
Ja, hey, look, eben wie gesagt, ich gehe einfach den Weg. Oder? Mhm. Ich finde das wichtig. Ich finde das ein wichtiges Anliegen. Und logisch, das wird jetzt gerade so klein ausgelegt. Oder? Sogar der Landammann hat sich im Landrat zu der Aussage hinreissen lassen, dass ja wohl hauptsächlich der Initiant von dem profitiere. Und da möchte ich natürlich bewusst sagen, das finde ich schwierig, oder? Zumal eben da auch das Bildungsdepartement involviert ist und eigentlich unser Schulsystem eines der einzigen oder das einzige Monopol ist. Überall sonst schaut die Wettbewerbskommission hin, aber nicht bei der Schule. Und ich glaube, ein bisschen Wettbewerb tut der Schule gut. Ich glaube, wenn man ein bisschen etwas zugänglich macht, tut das gut. Ich habe auch angefangen zu rechnen. Ich bin zwar korrigiert worden, jemand hat mir gesagt, hey, du verbreitest da falsche Nachrichten. Ich habe nämlich versehentlich geschrieben, 40% sind sonderpädagogische Budgets, weil ich zuerst nur aufs Kantonsbudget geschaut habe und Gemeinden nicht einbezogen. Aber wenn ich es nochmal nachrechne und die mir bekannten Zahlen von den Gemeindebudgets mit einbeziehe, sind es gleich 20%, sind es gleich 150'000 Franken pro Kind und Platzierung am HPZ oder der Schule an der Lind. Welli weiss ich jetzt auch nicht genau, ob die eine mehr kostet als die andere, ganz ehrlich. Aber ich glaube, es geht günstiger. Weil wenn ich da ausrechne und wenn ich da eigentlich meine Vision so rechne, wie sie am besten wäre, unsere Schule, ich sage es immer wieder und allen, ich finde sie überhaupt nicht perfekt. Sie muss noch besser werden. Wir dürfen noch mehr Leute anstellen. Wir dürfen noch vielleicht eine Wohnung zusätzlich mieten, dass wir noch mal einen Raum haben, auch für die Jugendlichen. Aber wenn ich das alles machen würde, und ich habe das gerade mit einem Finanzspezialist neu durchgerechnet, könnten wir 50 Kinder aufnehmen, da bei uns, mit einem Betreuungsschlüssel von einer Lehrperson auf 10 Kinder. Und dann würde das Kind im Durchschnitt bei uns 17'000 Franken pro Jahr kosten. Und ihr habt das auch gerade in eurer Zeitung geschrieben, oder? Auf dem Kindergarten sind es, glaube ich, irgendwie 10'000, 11'000 Franken pro Jahr. Auf der Primarstufe sind es genau 17'000 Franken pro Jahr momentan. Und auf der Oberstufe sind es, glaube ich, 24'000 Franken pro Jahr. Wo? Also wären wir durchschnittlich günstiger. Und wir sind definitiv durchschnittlich günstiger als die sonderpädagogisch spezialisierten Schulen. Und zwei von diesen Kindern, die wir da haben, wären dort platziert worden, wenn wir sie nicht aufgenommen hätten. Also muss man sich die Zahlen nochmal genau anschauen und man muss hinterfragen, ob es sinnvoll ist, dass man einfach auf die Einschätzung von einem Departement hört, wo eigentlich das Ganze unter sich hat und natürlich strukturell möchte in dieser Situation aufrechterhalten, das Monopol aufrechterhalten.
Was hast du das Gefühl, wieso ist das so, dass man so dagegen kämpft? Willst du zu viel auf einmal?
Hey, das ist eine mega gute Frage, die ich dir, glaube ich, im Fall nicht kann beantworten. Ich finde, mein Vorschlag ist eigentlich schon ein bisschen abgeschwächt zu anderen Vorschlägen. Also, man hat ja schon über die freie Schulwahl diskutiert. Das bedeutet dann, dass man von Schule zu Schule kann wechseln kann. Dann würde ich zum Beispiel das Argument verstehen, dass man fürchtet, dass es zu viel Wechsel gibt. Mhm. Weil ja dann die Eltern vielleicht würden sagen, der Hans-Heir ist Hugentobler, passt mir jetzt nicht so. Darum gescheiter in die andere Klasse oder in die andere Schule. Das wäre logistisch schwierig. Ich fordere ja nur, dass die Pauschalen, die ein Kind im Durchschnitt an der öffentlichen Schule kostet, dass die mitgenommen werden. Und das ist ja nicht einmal Teil des Schulbudgets. Die Kinder, die momentan in Privatschulen gehen, die sind dort nicht verrechnet. Es wird wieder eine Prognose gemacht und das Geld fließt gar nicht in die Schule. Sprich, wir schwächen sie nicht mal finanziell eigentlich durch das. Oder? Und das ist in dem Sinn eine Möglichkeit, eine gewisse Wahlfreiheit zu geben, die aber immer noch mit einer Hemmschwelle kommt. Dass du bereit bist, dein Kind an eine Privatschule zu schicken, das braucht ein bisschen etwas. Weil du musst dir verschiedene Sachen überlegen. Einerseits kann es in der öffentlichen Schule einfach in die Schule laufen. Das musst du dann vielleicht schon organisieren oder du musst einen Umzug in Betracht ziehen. Das sind viele Leute herangezogen übrigens wegen uns. Andererseits ja, bist du dann vielleicht nicht mehr einfach im Quartier. Die anderen Kinder gehen in die öffentliche Schule. Das kann auch zu Spannungen führen, theoretisch. Also der Schmerzlevel muss für viele sehr hoch sein, dass sie das in Betracht ziehen. Aber es gibt ja auch viele Leute mit einem höheren Schmerzlevel und wenige, die das einfach aus mega Überzeugung so wählen, wie wir das jetzt machen. Aber ich glaube, es wird immer mehr geben. Der Kevin Kelly, das ist der Gründer von Wired Magazine, der hat gesagt, Innovation entsteht im Randbereich. Dort, wo sie sich genug wie kann verbreiten und ihren Nutzen beweisen. Ohne von der Last vom orthodoxen System erdrückt zu werden. Und darum sollten wir nicht Schulentwicklung für alle machen, was wir zu Wald erlebt haben. Ich bin gnadenlos in die Wand gelaufen, oder? Die Schulleitung hat das wollen im Vorfeld. Wir haben das mega deutlich abgesprochen, was das wir machen wollen.
Das können wir schnell erklären.
Aber die Eltern haben sich gewehrt.
Du bist ja auf Wald gearbeitet als Primarlehrer. Ja. Die Eltern haben gar keine Freude an dir gehabt.
Also man kann im Fall auch nicht von allen Eltern reden, eigentlich.
Okay.
Also ich habe einen absolut miserablen Elternabend gehabt. Das ist also, ich habe also so eine Trocknungsmaul in meinem Leben noch nie gehabt. Wie dort, weil einfach massiv Gegenwind gekommen ist von einigen wenigen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist der Limp und Lamp gesagt worden?
Bis hin zu diffamierend. Oder? Man hat natürlich sich Notizen gemacht und Sachen gegen mich gesagt, wo man gemeint hat, dass man das als Fakt kann nutzen kann, um mich gehen zu lassen. Oder?
So wie du Schule gehst, das war abgesprochen mit der Schulleitung. Die haben das gewusst oder hast du einfach
gefunden, jetzt
machen wir das?
Die haben das gewusst. Schau, ich habe geschrieben in dieser Bewerbung, ich habe eine Privatschule, ich mache das und das. Ich habe eigentlich mega Freude daran, aber ich muss ein bisschen Geld verdienen. Und darum würde ich total gerne die 6. Klasse übernehmen, weil auf der 6. Klasse spiele ich dort am liebsten. Kind begleiten, finde ich ganz ein cooles Alter und nachher wechselt es ja. Und dann bin ich prompt eingeladen worden, nach irgendwie eine Stunde später, am Sonntag. Und bin am Montag dann im Bewerbungsgespräch gewesen, mit Leitung Bildung, mit der Schulleiterin. Und danach haben wir darüber geredet und haben gesagt, hey, ja, wir haben schon gelesen von dir, du bist ja sehr aktiv in den Medien und so weiter. Und ja, das kann natürlich auf Kritik stoßen, sind wir uns bewusst. Kennen wir ein paar Eltern, die da entsprechend kritisch wären. Aber wir wollen genau so jemanden wie dich. Wir wollen genau, dass du so etwas in die Schule bringst. Natürlich in den Möglichkeiten von der Volksschule.
Aber der Druck, ja. Am Druck haben sie gleich nicht standgehalten.
Hey, look, das war eine unglückliche Situation. Das war ein Co-Schulleitungsteam, wo der eine Schulleiter, der sehr begeistert war, nachher in die Leitung Bildung gewechselt hat. Gleichzeitig hat eine Schulleiterin die die Stelle übernommen, die vorher Lehrerin war in der Schule. Die hat gerade noch geheiratet gleichzeitig. Der Druck, der kam, ist, das kann man sich nicht vorstellen, wie enorm das war. Ich verstehe, dass wir alle, Schulleitung und auch ich, in dem Moment unter dem Druck zusammengebrochen sind und das nicht standgehalten haben.
Aber du hast dich aber selber sagen, auch nicht anpassen oder
doch,
ich
wäre schon bereit gewesen, mich anzupassen. Ich habe dann auch probiert, wieder ein bisschen traditioneller zu unterrichten, nachdem das gekommen ist. Aber du musst dir vorstellen, das Bild war weggemacht, der Druck war schon aufgebaut. Das waren schwere Dissonanzen bei den Kindern. Es ist ein Kind zu mir gekommen, das gesagt hat, ich möchte mich inständig für das Verhalten von meiner Mutter entschuldigen. Es war mega verspannt dort. Und wenn nicht mehr so haltbar. Und dann hat sich das halt relativ schnell hat sich das zugespitzt. Und was ich damit aber einfach will sagen ist, mit den Kindern ist es mega gegangen. Die haben das sehr geschätzt auch. Die Freiheiten, die sie dann hatten. Und die haben Projekte gehabt und haben Sachen abgescaled, haben Decken von daheim gebracht, haben Mützen genäht, haben sich Skateboarding beigebracht für aussen. Und das war richtig schön gewesen. Es hat irritiert, klar. Aber es funktioniert halt dann nicht, wenn du Leute hast, wo das wirklich unter keinen Umständen wollen. Da können einige wenige sehr laut sein.
Es wird immer davon geredet, Nils Landolt, der will alles umkrempeln. Nein, du willst ein Teil davon sein.
Ich bin ein Teil davon sein, ja.
Du bist schon mehr als einmal auf die Schnur gekriegt, aber du bist ein Stehaufmännchen.
Ja, ich glaube, das passiert einfach immer wieder mit mir, dass ich es wieder aufspicke. Und wieder weiterlaufen.
Ja, voll. Nils Landolt, danke vielmals, dass ich mit dir reden durfte und alles Gute für die Zukunft.
Danke dir auch, Thies. Danke vielmals.
RSO im Gespräch.